Du hörst eine Predigt der EFG Miltenberg.
Wir haben heute viele Gäste. Klasse, dass ihr da seid. Ich freue mich. Es ist super. Gut. Das Thema heute, Toxic, Symptome einer ungesunden Spiritualität. Boah, was soll das? Ja, was hat sich denn der Andi mit diesem Thema gedacht? Das begleitet uns ja diesen Monat, Toxic, Symptome einer ungesunden Spiritualität. Toxic heißt giftig. Ja, keine größere Bedeutung, es ist giftig. Und wisst ihr, was Gift ist? Also als die Alliierten so Care-Pakete über Europa abgeschmissen haben, ne, nach dem Zweiten Weltkrieg, und mein Opa damals dann solche Pakete gefunden hatte, stand da drauf, Gift. Und er dachte, oh nein, die wollen uns vergiften. Und dann haben sie alles verbrannt und weggeschmissen. Derweil, das englische Wort für Geschenk ist Gift. Das waren einfach Geschenke. Aber bei uns geht es heute nicht um Geschenke, es geht um Gift. Gift. Ich habe hier so eine kleine Giftküche aufgebaut. Und manchmal sollte da was, ja, guck mal, es funktioniert. Es geht los hier, es blubbert. Was meint ihr, wie viel Gift ist giftig? Wie viel Gift ist giftig? Ein bisschen Gift, viel Gift? Ein kleines Maß? Ja. Wie bitte? Wow, hier ein Mediziner unter uns, der kennt sich aus. Ja, es kommt natürlich auf die Dosis drauf an, wie stark das Gift ist und wie stark es dosiert ist. Ja. Es gibt starke Gifte, die sind so giftig, es gibt so Giftschlangen in Afrika, die sind so giftig, wenn die dich beißen, hast du nur noch 2 Schritte zu gehen und dann fällst du um. Es gibt im Ozean, gibt es zum Beispiel die Seewespe. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal gehört von, das ist eine Qualle. Sieht zwar nicht so aus wie diese Qualle hier, aber es ist eine Qualle. Und wenn die dich sticht und wenn die dich beißt, also die hat so Nesseln, dann hast du auch nicht mehr lang. Ja? Die schießt auch so richtig, ne? Sagt du was. Genau. Es ist richtig, richtig giftig. Und da kannst du auch dran sterben, recht schnell, ein Herzversagen. Es gibt Giftfrösche. Ja, und wenn ich jetzt hier mal dieses, guck mal, das sieht schon recht giftig aus, das blaue Zeugs hier, dann da rein leer, boah, guck mal, da gibt es sogar eine Reaktion. Das schäumt, ja, das schäumt nur ein bisschen. Oh, ja, guck mal, es schäumt. Das ist eine Reaktion, man könnte auch sagen, das Symptom davon, dass da jetzt Gift drin ist. Genau, das kann jetzt so ein bisschen vor sich hinschäumen hier, kein Problem. Was heißt Symptom? Der Mediziner weiß es natürlich besser als ich, aber ich bin ja kein Mediziner, aber ich habe nachgeguckt. Ein Symptom heißt auf Deutsch Zusammenfall. Zusammenfall. Da fallen also bestimmte Auffälligkeiten zusammen. Und in der Medizin oder auch in der Psychologie benutzt man dieses Wort als ein Zeichen, das auf eine Erkrankung oder eine Verletzung hindeutet. Also bestimmte, jetzt kannst du gerne, ja, genau, machen wir es mal, dass es aufhört zu an andere Seite. Genau, so, jetzt hört es auf zu schäumen. Genau. Ein Symptom weist also auf eine Erkrankung oder eine Verletzung hin. Deswegen tun Ärzte zum Beispiel die ganzen Symptome, die lernen sie. Ne? Also wenn jetzt jemand Kopfschmerzen hat und Bauchweh und dann das und das Symptom auftritt, dann könnte es sein, dass diese oder jene Ursache zugrunde liegt. Ne? Ein Symptom ist nicht die eigentliche Ursache, sondern es weist nur auf die Ursache hin. Sondern an Symptome kann man mögliche Ursachen erkennen. Und wenn du irgendwelche Symptome hast, zum Beispiel Husten oder so oder Fieber, dann gehst du zum Doktor und der sagt dir, okay, das ist, weil du dich erkältet hast oder weil du dir ein Virus eingefangen hast, der deutet dann die Symptome und der untersucht dich und guckt dann ganz genau danach und sucht nach der Ursache. Und es hilft auch nur sekundär, wenn man nur die Symptome behandelt, oder? Also wenn man jetzt nur eine Kopfwehtablette, aber eigentlich liegt das Problem ganz woanders. Ja? Dann hilft es zwar, dem Kopfschmerz vielleicht zeitweise loszuwerden, aber dem eigentlichen Problem ist noch nicht geholfen. So, das sind so die Symptome, der Zusammenfall. Was meine ich mit Spiritualität? Spiritualität meint dein und mein geistliches Leben mit Jesus. Dein geistliches Leben mit Jesus, so wie du mit ihm unterwegs bist, das, was du ja, lebst, wie du deinen Glauben lebst und vorlebst. Und Symptome einer ungesunden Spiritualität meint, Wir können auch unsere Spiritualität, unser Leben, unser geistliches Leben sehr ungesund leben. Und es gibt bestimmte Symptome, die darauf hindeuten, auf Ursachen. Und wir werden jetzt in dieser ganzen Themenreihe so ein paar Ursachen angucken und ein paar Symptome angucken und schauen, hey, ob das was mit uns zu tun hat. Ich predige natürlich gern Gnade und Freude und diese ganzen Dinge. Heute wird es mal ein bisschen schwieriger, heute wird es mal ein bisschen ernster. Und ich hoffe, du machst dein Herz auf. Wie komme ich denn auf die Symptome? Ich habe einige Symptome mitgebracht, eine ganze Auflistung. Erstens, Gott als Ausrede benutzen. Negative Gefühle ignorieren. Auswirkungen der Vergangenheit auf das Heute leugnen. Nicht im Auftrag leben. Den falschen Dingen abschwören. Das Leben in säkulare und heilige Bereiche aufteilen. Sich selbst als Boss aufführen, die Rüstung eines anderen anziehen, Konflikte geistlich übertünchen, Gebrochenheit, Schwächen und Versagen bemängeln, ohne Grenzen leben und über die geistliche Entwicklung anderer urteilen. Natürlich gibt es noch viele, 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 viele andere Symptome, aber diese 12 Symptome wollen wir angucken, die habe ich uns rausgepickt und heute sind die ersten 4 Symptome dran. Und ich hebe hier auch nicht den Anspruch, dass wir auf alle Symptome, die es gibt, hier jetzt auch gefunden haben. Aber wie kannst du damit umgehen? Also einmal so, wie gehen wir heute mit dieser Predigt um und mit dieser ganzen Predigtreihe? Wie gehen wir damit um? Wenn wir diese Punkte gleich auseinandernehmen und anschauen, dann kannst du vielleicht denken, ah, das sollte der oder die doch auch mal hören und sich zu Herzen nehmen. Ja, genau so ist derjenige, der neben mir sitzt oder der heute gar nicht da ist. Schade, dass er nicht da ist. Das ist genau deren Problem. Also wenn solche Gedanken hochkommen, hey, das ist ganz natürlich, ganz menschlich, es ist nicht schlimm. Es ist überhaupt nicht schlimm. Aber probier doch diese Gedanken dann einfach mal zur Seite zu schieben. Ja, denn es geht jetzt nicht um die anderen, sondern es geht um dich. Es geht jetzt nicht um die anderen mit ihren Problemen. Hier geht es auch nicht darum, dass wir irgendjemand fertig machen, ganz und gar nicht, sondern Gott möchte uns heilen und uns freisetzen und uns befreien, deinen Nachbarn wie dich selbst. Ja? Und wir gucken uns mal eine Bibelstelle an und an der werden wir uns diese ganzen 4 Sonntage jetzt einmal dran aufhalten, 3 Sonntage aufhalten. Das ist Hebräer 12, 12 bis 15. Da heißt es, darum richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie und macht gerade Bahn für eure Füße, damit das Lahme nicht abirre, sondern vielmehr geheilt werde. Jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und unter euch zur Last werde und durch sie viele verunreinigt werden. Oh, der Schreiber des Hebräerbriefes zählt da einige Symptome auf. Also die springen hier schon einen so ein bisschen ins Gesicht. Ja, erschlaffte Hände, gelähmte Knie, ungerade Bahn, das Lahme, das abirrt, fehlende Heiligung, Mangel an der Gnade Gottes, Wurzel der Bitterkeit, alles Symptome von einer ungesunden Spiritualität. Aber das Tolle ist, dass hier in diesem Text auch die Medizin drin steckt. Gott hält uns nicht nur unsere Fehler vor, ganz und gar nicht, sondern er ist nicht fehlerorientiert, problemorientiert, er ist lösungsorientiert. Er möchte, dass du dein Leben so richtig mit Freude und vor ihm leben sollst und kannst. Mit Erfüllung und Kraft. Und darum möchte er, dass es dir gut geht. Aufrichten. Das Gelähmte und Erschlaffte. Gerade Bahn machen. Heiligung, Frieden. Achte darauf, dass niemand das Gnade Gottes Mangel zu leiden. Das ist ein ganz großer Knackpunkt. Die Gnade Gottes. Und dass nicht eine Wurzel der Bitterkeit aufsprost, gleich schon im Vorfeld darauf achten. Also du darfst dich selbst reflektieren. Vielleicht entdeckst du an dir der eine oder andere wunde Punkt. vielleicht auch nur klein wenig, vielleicht sind alle Punkte total nix für dich und du sagst, wow, ich bin perfekt. Yes, wow, keiner dieser Punkte trifft auf mich zu. Wow, hey, Halleluja, wenn es wirklich so ist. Ja, gut, dann darfst du gerne zu Jesus gehen und sagen, okay, vielleicht gibt es andere Punkte, die bei mir noch irgendwo krumm sind. Wenn du aber merkst, hey, das sind doch irgendwelche Dinge, die mich ansprechen, bring sie zu Jesus. Bring sie zu Jesus. Er ist die Heilung. Gucken wir uns also das erste Symptom mal an. Gott als Ausrede benutzen. Du kannst auch sagen, Gott als Vorwand benutzen. Es gibt so viele Ausreden auf der Welt. Ne? Es gibt auch so viele Ausreden, warum man nicht an Gott glaubt. Warum man nicht in die Kirche geht. Es gibt so viele Ausreden. Ja? Ach, keine Zeit, keine Lust. Oder oh, ich bin zu jung. Viel zu jung und brauche ja eigentlich Gott gar nicht. Es ist alles in Ordnung. Zu beschäftigt. Ich bin voll in meinem Arbeitsleben. Bin voll in meinem Studium drin. Ich habe gar keine Zeit. Ja, ich bin viel zu beschäftigt. Ich bin Rentner und jetzt kann ich das Leben genießen. Ja, ich bin viel zu beschäftigt. Zu alt. Oh, jetzt brauche ich es auch nicht mehr. Ja, jetzt bin ich daheim und mache die Rollladen runter. Oder zu tot, um an Gott zu glauben. Doch man kann Gott selbst auch als Ausrede benutzen. Echt, geht es? Glaubt ihr, das geht? Oberflächlich scheint alles in Ordnung zu sein. Du bist so dieser, vielleicht sogar so eine Art Vorzeigechrist. Ne? Oberflächlich, alles in Ordnung. Ich gehe ganz brav, sogar in den Gottesdienst, in die Kirche. Oberflächlich, alles brillant. Doch unsichtbar in deinem Leben ist eben nicht alles in Ordnung. Und da schlummern Dinge, die vielleicht gar nicht so toll sind. Das ist ein Symptom, das auf etwas sehr Tiefsitzendes Tiefsitzenden beruht und in christlichen Kreisen sehr oft vorkommt. Man kann auch sagen, es ist eine ganze Symptomfamilie, dieses Gott als Ausrede benutzen. Es ist eine ganze Familie an Symptomen, ein ganzer Rattenschwanz, der sich zeigen kann. Zum Beispiel, es zeigt sich daran, dass man quasi Gott benutzt, um sich nicht mit ihm abgeben zu müssen. Ich bin brav in der Kirche und ich zeige das auch allen, aber eigentlich, wenn es dann um Knackpunkte geht, wenn Jesus dann wirklich Dinge anspricht, bin ja sauber, ich bin ja in Ordnung, ich brauche es nicht, ich baue so ein Schild auf und ich sage, alles in Ordnung, alles ist gut und ich lasse mich nicht von ihm berühren. Um es sich einfach zu machen, sich einfach aus der Verantwortung auch rauszunehmen, die ich vor Gott habe. Auch ganz toll. Es ist alles in Ordnung, ich bin ein braver Christ, aber ich nehme mich aus meiner Verantwortung raus und lebe es einfach eigentlich nicht so, wie es sollte. Vielleicht will ich auch meine eigenen schwierigen Punkte, widergöttlichen Haltungen sogar, irgendwie fromm kaschieren, religiös rechtfertigen. Ja, das ist doch in Ordnung, wenn ich so lebe. Ja, und man hat dann vielleicht sogar sein theologisches Konzept schon irgendwie so herausgearbeitet und weiß dann auch, die frommen Antworten zu geben, wenn Gott an die Tür klopft. Oder du benutzt alles, was mit Gott zusammenhängt, um vor ihn abzuhauen. Wenn du willst, kannst du das ganze Phänomen und diese ganzen Symptome als Pharisäertum bezeichnen. Eine oftmals unbewusste Haltung, die sich langsam einschleicht. Umso länger man in frommen Kreisen auch mal lebt, das färbt auch so ab, die Krankheiten. Ne? Wenn man anfängt, aus der ersten Liebe zu fallen. Ich möchte mal ein Beispiel bringen. Paul. Gibt es jemanden, der Paul heißt? Also ich meine hier niemanden persönlich. Ja, okay, super. Also, wir haben keinen Paul unter uns. Perfekt, der ist heute nicht da. Ne? Also sprechen wir über den Paul, der heute nicht im Gottesdienst da ist. Das ist gut. Den nehmen wir als Beispiel. Ne? Er verwendet Gott dazu, um seine extremen Einstellungen zu allen möglichen Dingen zu rechtfertigen. Ne? Er findet für alles eine passende Bibelstelle auch. Zum Beispiel die angemessene Rocklänge im Gottesdienst. Ne? Wie hoch soll er sein? Und okay. Mir passte so und so nicht, also da habe ich ein paar passende Bibelstellen. Oder wenn es um Politiker geht, jetzt gerade ganz zeitaktuell, dieses große Duell zwischen Hillary und zwischen Trump. Und da hat man dann auch so seine Meinungen und wie sollen die Politiker sein. Oder auch in Deutschland, Merkel ja oder Merkel nein. Ja, meine Meinung, ja, und dann habe ich da schon auch so meine theologischen, ja, und dann packe ich die vielleicht sogar, ah ja, das sind alles diese Endzeitleute, und ich packe meine Endzeittheologie da rein. Ja, Paul macht es so gerne. Geschlechterrollen, ne? Seine Frau, die soll in der Küche schaffen, ne? Aber sonst hat sie nichts zu sagen. Auf seinem Arbeitsplatz hat er schon einige Probleme, der Paul. Ja? Er ist unfähig, irgendwie mit seinen nichtchristlichen Arbeitskollegen zurechtzukommen. Und er hat auch eine tolle Erklärung dafür. Das sind alles Sünder. Na? Auf seiner Arbeit, die sind alles, und die sind alle verloren. Die kommen alle in die Hölle. Was will man denn dann von denen auch anderes erwarten? Und er prüft seine eigenen Vorurteile nicht. Seine Familie, seine Bekannte und Freunde finden ihn auch nicht vertrauenswürdig. Sie finden ihn eher herablassend und sagen, typisch Christ. Typisch Christ. Und Paul überzeugt sich selbst davon, dass er auf der richtigen Spur ist. Er leidet ja für Gott. Ja, in dieser schrecklichen Welt. Er wendet die Bibelverse so an, wie es ihm gerade passt, und ja, wenn er auf Widerstand stößt, dann ist dahinter natürlich der Teufel. Er benutzt Gott als Ausrede für sämtliche Lebenssituationen, die schwierig sind. Welche Symptome gehören denn da zu dieser ganzen Symptomfamilie? Es ist ein christliches Verhalten an den Tag legen, um andere Christen, wichtigen Leuten zu gefallen. Ja, wenn ich so und so bete, wenn ich so und so lebe, dann gefalle ich denen da in der Kirche. Dann gefalle ich meinem Pastor, dann gefalle ich meinem Leiter. Also verhalte ich mich so und so und so. Ich arbeite für Gottes Sache, nicht um ihm zu gefallen, sondern um mir selbst zu gefallen. Oh, guck mal, wie ich das toll mache. Ja, wie ich meinen Dienst in der Kirche so richtig toll hinkriege. Schaut alle mal her, wie klasse das ist. Und ich gefalle mir da drin. Ja, das ist eigentlich keine Hingabe, um es so zu tun, dass es Gott gefällt. Ich tue vielleicht sogar Dinge in seinem Namen und nicht unbedingt wenige. Und ich tue Dinge in seinem Namen, um die er mich vielleicht, um die Gott mich überhaupt nicht gebeten hat. Oder die er dir niemals aufgetragen hat. Aber du streitest dafür, du kämpfst dafür. Du benutzt seine Wahrheit, um andere abzuwerten. Da steht doch im Wort Gottes, dass man dies so oder so oder so macht und nicht anders. Und wenn es jemand anders macht, ich rolle den Ball mal nach hinten. Ramona, guck so ein bisschen, dass sie nicht hier, ich möchte nicht, dass sie da vorne an die Gläser kommt. Ne? Danke. Wenn du religiös ausweichst, ja, und seine Wahrheiten gebrauchst, um andere abzuwerten, dann geschieht es komplett aus Unliebe. Hat nichts mit Gnade zu tun. Achte darauf, dass niemand an der Gnade Gottes Mangel leide. Unser Auftrag ist es nicht, uns gegenseitig runterzumachen, zu verdammen, sondern das Gold dem anderen groß zu werden zu lassen. Rauszuholen und sagen, hey, wie toll bist du, was hat Gott in dich hineingelegt? Weg von den Problemen hin zu den Lösungen zu gucken. Es gibt auch so frommes Getue, frommes Gerede, damit du von deinen inneren Brüchen und Herausforderungen ablenkst. Da gibt es richtige Baustellen in deinem Leben, aber auf die konzentrierst du dich nicht. Blendest du irgendwie so geistlich aus und hast so deine frommen Sprüche, um die du dich auch immer wieder gerne drehst. Und manchmal verteidigst du auch, ja, deine Angst, die du vor dem Leben hast, vor den Herausforderungen hast, mit deinen Arbeitskollegen zum Beispiel. Das verteidigt seine Angst mit irgendwelchen theologischen Konstrukten. Und du sagst, hey, ist doch alles gut und das andere ist schlecht. Gab mal einen Freund von mir, der hatte einen Zahnarzttermin. Der war Christ, er war völlig überzeugt von Jesus und hat einen Zahnarzttermin, er sollte Weisheitszähne rausgemacht kriegen. Und er hat dann gesagt, bitte betet alle, ja, und dass es gut verläuft oder dass Gott mich vorher heilt, dass der Zahn da weg ist. Er hatte Angst vor dem Schmerzen, er hatte Angst vor dem Zahnarzttermin. Und eine Stunde bevor er den Arzttermin hatte, hat er mich nochmal angerufen. Und ich habe ihn gefragt, ach, war es schon, ist die Operation schon rum? Nein, er geht gar nicht hin. Und ich so, hä, wieso? Ja, Gott hat ihm gesagt, er soll da jetzt nicht hingehen. Er hatte so eine Backe, ne? So eine Backe. Und ich so, warum glaubst du, dass Gott dir das gesagt hat? Ja, weil. Und dann hat er angefangen, so sein theologisches Konstrukt da auszupacken. Und ich zu ihm gesagt, Gott sagt, geh hin. Was? Geh hin. Und du packst jetzt dein Zeugs, du gehst dahin, ja, sonst brauchst du hier nicht mehr auftauchen. Ne? Und dann hat er das überwunden, seine Angst, und ist hingegangen. Und es war gut. Ne? Hat ein bisschen wehgetan, ja, aber es war gut, dass er es gemacht hat. So, man kann mit seiner Angst, ja, die kann so stark werden, dass man dann plötzlich so Ausreden findet, um das irgendwie so zu umschreiben. Seine eigenen Fehler, Krankheiten. Prüfung. Ja, der Gleiche hat mich angerufen, ein halbes Jahr später. Er hat eine richtig tolle Ausbildung gemacht. Als Fremdsprachenkorrespondent. Und er war richtig gut, er war einer mit der Klassenbesten. Und als dann der Tag der Prüfung war, rief er mich an. Und ich habe ihn gefragt, und war die Prüfung schon rum? Nein, er geht nicht hin. Das ist das Gleiche wieder. Wieder so eine große Angst, doch zu versagen. Und ich so, du gehst da hin. Ja, was ist, wenn Gott doch nicht will, dass ich da in diesen Beruf nehme? Egal, du gehst da jetzt hin und machst deine Prüfung. Gibt's nicht, oder? Ein anderer Junge, der kam mal zu mir, hat ein bisschen frustrierte Erfahrungen mit Mädels gemacht. Ne? Hat sich verliebt. Und das Mädel, das hat kein Interesse gehabt. Dann hat er sich wieder verliebt. Das Mädchen hatte auch kein Interesse. Und dann kam er zum Schluss, ich muss die Gabe der Ehelosigkeit haben. Ne? Und um sich nicht mehr auf diese Herausforderung einlassen zu müssen. Sich schön rausnehmen. Ich habe jetzt die Gabe der Ehelosigkeit. Da habe ich gesagt, und? Stehst du noch auf Mädels? Ja, also so nett. Musst du dich dieser Herausforderung in deinem Leben stellen. Angst können wir so schön verteidigen. Und diese Angst kann in allen Lebensbereichen sein. Angst in deinem Beruf, Angst in deiner Familie, Angst vor Krankheiten und Herausforderungen, Angst in schwierigen Situationen. Aber stell dich dieser Angst und tu sie nicht religiös irgendwie verteidigen. Angst vor dem Weg, den Gott mit der Gemeinde hat. Angst vor den Dingen, die Gott vielleicht Neues wirkt. Angst ist niemals ein guter Ratgeber und es ist wichtig, wie du damit umgehst. Du kannst dich auch mit frommen Taten brüsten, ja, um über dein inneres Versagen hinwegzutäuschen und hinwegzublenden. Es gibt auch so diese kanaanitische Sprache, die sich schnell einschleicht. Ne? Kennt ihr das, diese Bibelsprache? Ne? Und wir Christen, wir übernehmen das so schnell. Denn was man hört, das setzt man schnell um, das lernt man. Und wir übernehmen manchmal so eine Gebetssprache. Ich war mal lange Zeit in einer Gemeinde, da fing jedes Gebet an mit, O Herr Jesus. Jedes Gebet. Und als junger Mensch war ich da drin und automatisch habe ich diese Floskel auch angefangen zu übernehmen und immer mit, O Herr Jesus, angefangen. Jedes Gebet. Und irgendwann ist mir aufgefallen, was mache ich denn da? Ja? Jedes Mal starte ich gleich. Als ich habe mir dann vorgestellt, wenn Jesus jetzt direkt neben mir, so als Freund und mit mir, und ich würde dauernd sagen, O Herr Jesus, dann würde er sagen, hey, was ist also mit dir los? Ja? Komm mal runter. Kanaanitische Sprache, frommes Gerede, fromme Floskeln, mit denen wir so schön oft alles übertünchen können. Ja, freut euch alle Zeit im Herrn, ja. Und irgendwie, oder Halleluja, preist den Herrn, und eigentlich bist du ganz woanders. Um geistlich zu sein, um geistlich zu wirken. Nebenbei, ich mache da mal eine Klammer auf, so fromme Floskeln zeigen auch von einer ungesunden Weltfremdheit, die wir manchmal als Christen an den Tag legen. Ne? Willst du weltfremder sein als Jesus? Luther hat gesagt, er hat dem Volk aufs Maul geguckt, damit er die Bibel in seiner Zeit so schreiben konnte, so wie die Menschen in seiner Zeit gesprochen haben. Und übrigens, das ganze Neue Testament ist in Griechisch geschrieben. Aber das war nicht das Hochgriechisch, also das Griechisch, das, was man als Philosoph gesprochen hat oder was die Griechen so richtig toll gesprochen haben, sondern es war das Koine-Griechisch. Das Koine-Griechisch war die Gossensprache, das verpönte Griechisch, also das, was der kleine Mann auf der Straße so gelabert hat. Und in dieser Form ist, bis auf wenige Ausnahmen im Neuen Testament, die ganze Bibel geschrieben. Ganz einfach, ganz normal, mit den damaligen Modewörtern, mit den damaligen komischen Wörtern, die sonst eigentlich niemand so in gehobenerer Schicht vielleicht gesprochen hat. So fromme Floskeln zeugen manchmal aber auch von der Gottesferne, weil ich mache da meine großen Floskeln und ich bin eigentlich gar nicht da, wo Gott ist. Eine Beziehung in der Distanz zu Gott macht sich manchmal deutlich, zum Beispiel durch solche Formulierungen wie, ich will dich bitten, Herr. Kennen wir diese Floskel? Ich beobachte die oft an mir selbst. Ich will dich bitten. Das haben wir so eintrainiert. Aber warum machen wir es nicht? Herr Jesus, bitte. Ich will. Ja, wann machst du es denn? Willst du nur oder tust du schon? Ich werde dich preisen bis ans Ende meines Lebens. Oder ich preise dich, Jesus. Das ist ein Unterschied, merkt ihr? Es hat was mit Distanz zu tun. Das eine ist weiter entfernt, das andere ist ganz nah an Jesus dran. Ich komme jetzt einfach mal zu dir. Wie kommst du denn sonst nicht? Jetzt einfach mal. Warum nicht zweifach oder dreifach? Jetzt beten wir doch einfach mal. Ja? Das ist auch so eine Distanz, weil ich sonst anscheinend das ja nicht so oft mache, oder? Ich tue es. So können wir uns selbst manchmal auch überprüfen, wo bin ich denn gerade? Bin ich in der Distanz? Oder tue ich da eine Sprache sogar verwenden, die mich in der Distanz hält? Und wenn man sich ganz neu bewusst macht, ich tue es, ich preise dich, ich lobe dich, ich bitte dich, Jesus, hey, bitte komm, dann bist du plötzlich viel näher dran. Nutze Gott und alles, was zu ihm gehört, nicht als Ausrede. Lass die Gnade Gottes ran. Kehr an diesem Punkt um. Das ist ein Gift, diese Distanz zu Gott ist Gift. Diese Ausreden, die sind giftig, weil sie halten dich in der Gottesferne und sie halten dich gefangen. Lass Jesus rein, denn er ist die heilende Medizin. Komm in wahrhaftig vor ihn. Verstecke nicht diese Fehler. Du musst sie nicht an alle rumposaunen, du musst ihnen dir vorne herkommen und deine ganzen Sünden bekennen. Aber vor Gott sei aufrichtig. Und auch vor deinem Nächsten. Überheb dich nicht, nur weil du denkst, jetzt hab ich's. Und alle anderen, die haben es nicht. Lass die Gnade Gottes in dein Leben. Gnade, ihr wisst es ist unverdient, kostenlos. Du hast nichts dafür geleistet, aber auch gar nichts. Und Gott schenkt sie dir. Immer wieder neu. Sie ist da für dich. Mach davon Gebrauch. Symptom Nummer 2. Gucken wir uns Symptom Nummer 2 an. Sind wir schon so weit? Symptom Nummer 2, negative Gefühle ignorieren. Ja, das können wir auch manchmal. Als Christen ist uns beigebracht worden, dass Gefühle zweitrangig und unzuverlässig sind. Stimmt es? Ja, ist nicht so wichtig. Ja, so manchmal haben wir dieses Bild von diesem Zug, vielleicht kennt ihr dieses Bild, vorne der Glaube, der nächste Anhänger ist dann Vertrauen und so weiter und der ganz letzte und der kleinste Anhänger ist das Gefühl, das ist nicht so wichtig. Das stimmt, es gibt Dinge, die sind sehr wichtig, im Glauben voranzugehen, auch wenn wir uns mal nicht so doll fühlen. Ja. Aber Gefühl gehört mit zu deinem Menschsein. Deine Emotionen gehören fest mit zu deinem Menschsein. Du bestehst nicht nur aus Intellekt, aus deinem Wissen, was du weißt, was du gelernt hast, was du denkst. Du bestehst nicht nur aus dem Willen, die Dinge, die ich will, die du willst. Ja, ich will was. Wenn du in ein Geschäft reingehst und du siehst irgendwas Tolles, was dir ins Auge fällt, dann in dein Herz, oh, das will ich. Ja? Und dann ist dir auch egal, was es kostet, wenn du das willst. Oh, dann bist du bereit zu investieren, es zu nehmen. Ja? Das will ich. Und dann manche arbeiten darauf hin, damit sie das, was sie wollen, dann auch wirklich erreichen, mit aller Herzenskraft, dein Wille. Sondern du bestehst auch aus deinen Emotionen. Und diese drei Dinge sind so eng miteinander verwoben. Ja? Zum Beispiel, wenn du ein ganz komisch schräges Denken über Gott hast, wenn du denkst, Gott ist böse auf mich, er will mir eins oben drauf hauen, was willst du dann mit dem nichts zu tun haben? Dem will ich nichts zu tun haben. Wie fühlst du dich? In Gottes Namen, ich fühle mich, Es hängt alles drei zusammen. Natürlich, wenn jetzt ein Mensch nur noch emotional gesteuert durchs Leben rennt, dann hinterlässt er oft auch so eine Trümmerspur. Nur das, was er gerade fühlt und will, es gehört alles zusammen. Doch in Deutschland dominieren wir manchmal mit unserem Kopf. Und ich glaube, dass Jesus uns ganzheitlich heilen möchte. Auch unsere Emotionen, Gefühle gehören fest zu deinem Leben mit dazu. Und Gott möchte deine Gefühle heilen. 1. Thessaloniker 5, Vers 16, da ist sogar der Befehl, freut euch alle Zeit. Boah. Hat das was mit meinen Emotionen zu tun? Ja, was ist, wenn ich mir gerade so gut drauf bin? Und dann kommt dieser Befehl, freut euch alle Zeit. Es ist eine Entscheidung. Aber dann schleicht sich bei manchen von uns manchmal so diese Sache ein, okay, dann ist es ja normal, sich zu freuen. Was ist, wenn ich mich nicht freue? Wenn Angst in meinem Leben ist, Wut, Traurigkeit, dann will man das so ein bisschen ignorieren. Und dann sagt man so, ich fürchte mich jetzt nicht. Ja, das fürchtet euch nicht, soll ja nach manchen Zählungen 365 Mal in der Bibel vorkommen. Also wenn ich zähle, kommt das Abnehmen. Das ist nicht so oft vor, aber manche predigen darüber. 365 Mal, fürchtet euch nicht. Als Christ hat man einfach keine Angst. Als Christ ist man nicht traurig. Du musst dich doch freuen. Du darfst es zumindest nicht sein. Angst, Depression, Wut, Traurigkeit, vielleicht sogar sexuelle Emotionen sind alle Sünde. Das denken wir manchmal, wenn solche Gefühle hochkommen. Oh, jetzt habe ich gesündigt. Und manche Ratschläge werden gegen diese Gefühle erteilt. Sogar in manchen Predigten. Du darfst so nicht fühlen. Und da entwickelt man manchmal so eine innere Heilung, dass ich es nicht erlauben wollen. Ich erlaube es jetzt nicht, mich aufzuregen. Ich erlaube es, mich nicht so und so zu fühlen. Durch eigenes Einreden, durch die Erwartungen von anderen oder die vermeintlichen Erwartungen von anderen. Ich lerne vielleicht sogar Bibelverse auswendig als Medizin gegen diese Gefühle. Und wenn sowas aber über Jahre hinweg unbewusst gepflegt wird, dann entstehen echte Neurosen und Psychosen. Denn du unterdrückst etwas, was zu deinem Leben mit dazugehört. Gott hat dich mit Emotionen geschaffen. Johannes 16, Vers 33. Das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Jesus sagt es, in der Welt habt ihr Angst. Also Angst ist auch eine Realität in unserem Leben, immer und immer wieder. Wir haben oft Angst. Wir sind manchmal wütend. Darf man wütend sein? Darf man wütend sein? Ja. Epheser 4, Vers 26, da heißt es, zürnt und sündigt dabei nicht. Die Sonne geht nicht unter über euren Zorn. Dass man sich mal aufregt. Das gehört zum Leben dazu, dass man mal sauer ist über irgendeine Sache, weil sie nicht so läuft, wie sie läuft. Oder weil einer dich wirklich auch böse angegangen ist. Dann darfst du auch mal zornig sein. Nur wie du damit umgehst, das ist die Frage. Nicht das Gefühl ist schlecht, sondern was du aus diesem Gefühl machst. Wir haben auch sexuelle Emotionen. Was mache ich da draus? Fakt ist, Emotionen sind keine Sünde. Das kannst du dir mal ganz fest in deinen Gedanken als Satz aufschreiben. Emotionen sind keine Sünde. Denn Emotionen sind in sich selbst nie böse. Ein gutes Beispiel ist so eine große Zentrale, vielleicht in einem Atomkraftwerk oder in einem so einer Raketenabschussbasis, solche großen, kennt ihr vielleicht, solche riesigen Anlagen, wo ganz viele Knöpfe sind. Und so ähnlich ist es in deinem Leben mit deinen Gefühlen. Ja, so ungefähr sieht es aus, in dir drin. Und dann gibt es so ein paar Lämpchen und Dinger, die aufleuchten. Zum Beispiel etwas Grünes, ja, so eine grüne Lampe. Büp, Freude. Ah, ich freue mich, ich habe gerade ein Geschenk gekriegt, jetzt kommt die Emotion, Freude, büb, büb, grün. Wow, was signalisiert das Gefühl in mir drin? Hey, ist es gut oder angenehm, es ist was Schönes. Ja, dann kommt vielleicht ein gelbes Licht, etwas, das nicht so doll ist und nicht so angenehm ist und es leuchtet dir auf. Oder vielleicht sogar so ein richtig knallrotes Licht, was so alarmmäßig, und dann bist du auf 180 und sagst, oh nein, jetzt ist alles schlimm. Diese Knöpfe sind alle wichtig, denn sie zeigen, wie es dir gerade geht. Sie zeigen, was gerade in dir aufploppt und losleuchtet. Jetzt klingelt das Telefon da musst du jetzt ran. Was machst du damit? Was machst du, wenn so ein roter Knopf leuchtet? Fahre ich dann aus der Haut? Wie reagiere ich? Nicht der rote Knopf ist schuld, die Emotion ist schuld, nein, sondern das, was du jetzt daraus machst. Und Jesus möchte, dass du lernst, mit deinen Emotionen umzugehen in einer richtigen Art und Weise. Denn Emotionen zeigen oft Bedürfnisse in deinem Leben. Und dann muss man reagieren. der in der Schallzentrale, der weiß dann, ah, wenn das grüne Lichtchen leuchtet, dann rufe ich da an. Wenn das gelbe Lichtchen leuchtet, dann drücke ich diesen Knopf. Und genauso müssen wir lernen, in unserem Leben auf unsere Gefühle zu achten. Ignoriere nicht negative Gefühle. Spreche über deine Gefühle. Es fällt uns Männern schwer, oder? Männer sprechen nicht so oft über die Gefühle, die Frauen mehr, ne? Die sprechen den ganzen Tag über, über ihre Gefühle, die Frauen. Ja? So. Warum zeigen Männer keine Gefühle? Manche Frauen denken, die haben keine. Aber das stimmt nicht. Männer haben auch Gefühle, zum Beispiel Hunger und Durst. Nein, wir Männer haben auch Gefühle. Und wir können auch lernen, wir müssen nicht eine Frau werden, ja, aber wir können auch lernen, über unsere Emotionen zu sprechen. Lass dich nicht von Gefühlen beherrschen, aber lerne, mit deinen Gefühlen gut umzugehen, auf sie zu achten. Und lerne darin auch, das Geschenk der Gnade Gottes anzunehmen. Symptom Nummer 3. Wir sind bald durch. Auswirkungen der Vergangenheit auf das Heute leugnen. Wir müssen uns darüber klar werden, dass das, was unser Leben in der Vergangenheit geprägt hat, uns auch weiterhin und auf unterschiedliche Art und Weise beeinflussen wird. Ich habe das so erlebt mal, ich war in der Ausbildung, habe Elektroinstallateur gelernt und mein Meister, das war so ein richtig großer, bulliger Typ mit so einem riesen Bart, ja, und immer im Blaukittel und so. Und der hatte die Angewohnheit, wenn er mir was erklärt hat, er hat es mir gezeigt, erklärt und ist dann während dem Erklären hat er sich umgedreht und ist schon weggegangen und hat den Rest in sein Bart genuschelt. Und ich habe da nie alles mitgekriegt. Ich wusste, ich wollte es machen, aber das andere und irgendwann habe ich mich auch nicht getraut, jedes Mal zu fragen. Und dann habe ich oft Dinge falsch gemacht, weil ich es nicht ganz gewusst habe. Ja, ihr habt es doch gesagt, ja, aber dann war er schon 10 Meter weiter und ich habe es nicht mehr gehört gehabt. Und ich habe gesagt, wenn ich mal Geselle bin, wenn ich mal einen Lehrling habe, dann werde ich das ganz anders machen. Dann werde ich mir Zeit nehmen, dann werde ich das erklären, denn so kann das ja nicht gehen. Als dann nach 3 Jahren, ich war noch nicht Geselle, aber ich war schon als Lehrling weiter und dann die neuen Lehrlinge reinkamen, habe ich mich dabei ertappt, während ich denen was erklärt habe, dabei aufzustehen und schon blablabla. Und irgendwann habe ich gemerkt, hey, ich mach's ja ganz genauso wie mein Meister. Wie kann das nur sein? Ich wollte doch ganz anders werden. Aber das, was ich gelernt habe, was mich geprägt, das hat mich geprägt. Es ist automatisch so auf mich übergegangen. Und manchmal haben wir Christen sowas, wenn wir, ah, jetzt habe ich mich für Jesus entschieden, jetzt ist alles andere gestorben, mein ganzes altes Leben. Nein, das hat dich noch genauso geprägt. Dein Denken, dein Herz. Du bist geprägt durch die Entscheidungen und durch dein Leben von früher. Traumatische Erlebnisse. Es gibt Forschungen in der Medizin und die haben jetzt rausgefunden, dass ein Trauma sogar deine DNA verändert. Und die vererbst du dann weiter. Traumatische Erlebnisse können deine DNA verändern, aber auch positive Erlebnisse. Heilung, Befreiung, Vergebung, was dich wieder frei macht, kann sich auch in deine DNA hineinschreiben. Positiv ist auch Kultur der Ehre. Das sind Dinge, die wir uns antrainieren können, lernen können. Unsere Vergangenheit von Deutschland, unsere Vergangenheit als Gemeinde und deine persönliche Vergangenheit hat dich geprägt. Persönlichkeitsschäden durch Drogen, Alkohol haben vielleicht ein Loch in deine Persönlichkeit gefressen. Sie haben dich geprägt. Deine Biografie prägt dich und du wirst sie auch nicht los. Jesus macht zwar alles neu und er beginnt mit dir einen Neustart. Und jetzt kannst du anfangen, auch dein Leben neu zu schreiben, dich neu auszurichten, dich neu prägen zu lassen. Aber beschönige nicht unbedingt deine Biografie. Manche machen das so, radieren dann Dinge aus, als wären die nie da. Die Bibel macht es nicht. Na, wir kennen, da gibt es David. Wir können alle seine tollen Taten lesen, aber auch den ganzen Mist, den er in seinem Leben verbockt hat. Und es war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und trotzdem stehen da seine ganzen Fehler und Versagen in der Bibel. Da war niemand, der das ausradiert hat oder beschönigt hat. So beschönige nichts. Bringe deine Vergangenheit zu Jesus. Von jetzt an kannst du neu geprägt werden. Symptom Nummer 4. Nicht im Auftrag leben, das letzte Symptom. Lebst du vor dich hin und für dich selbst? Gehst du brav in die Kirche, aber setzt das Gehörte eigentlich nicht um? Das sind so Symptome, die zeigen sich wie, oh, es gibt nie genug Futter, die Predigt macht mich nicht satt, es ist zu wenig Lehre, zu wenig Erbauung, niemand bepinselt meinen Bauch da, das kann auch nicht sein. Ich bin völlig übersättigt von jahrelanger Bibelarbeit, vielleicht bin ich sogar ein Professor der Bibel, ich kenne viele Bibelstellen auswendig, aber ich habe es nicht gelernt, es wirklich kraftvoll umzusetzen in meinem Leben. Ich weiß so viel über Gott, aber es hat eigentlich nur ganz wenig Auswirkung in meinem Leben. Mir ist lieber, es tut jemand den Willen Gottes und kennt die Bibel noch nicht so gut, als jemand, der die Bibel in- und auswendig kennt und voll an Gott vorbeirennt. Wir haben einen Auftrag. Wir haben einen Auftrag. Geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern, Matthäus 28, 19 bis 20, und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch bis zur Vollendung des Zeitalters. Jesus möchte dich gesund machen und heil machen, damit du, was? Den Auftrag umsetzen kannst und in dem Auftrag zu gehen. Versäume es nicht, zu einem Azubi von Jesus zu werden. Denn die größte Erbauung kommt im Gehen. Wenn du anfängst, mit Jesus zu gehen, dann kommt die Erbauung, die dir sonst fehlt. Da kommt das und die Schübe vom Himmel und die Kraft vom Himmel, die du brauchst. Fang an, die Schritte mit Jesus zu tun. Wir brauchen Gnade. Stimmt das?